Der Thomas Koschwitz Podcast.
Jetzt mit einem Mann, der schon mal da war, der aber natürlich so viel zu erzählen hat, dass ich mich freue, dass er wieder da ist. Der Bestsellerautor, der viele Romane geschrieben hat, ein Buch über Werte, darüber haben wir hier auch schon gesprochen. Und jetzt ein Buch eigentlich über die deutsche Geschichte. Peter Prange, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Thomas.
Peter, wir haben viele Bücher von dir inzwischen schon besprochen. Du hast ein Buch geschrieben, das jetzt in zwei Teilen existiert. Ein Teil ist schon draußen, ein weiterer wird jetzt im Herbst kommen. Da geht es ums Dritte Reich.
Ja.
Komplett.
Komplett. Ja, das ist der Roman Eine Familie in Deutschland. Und das ist die Verarbeitung eines Lebensthemas. Seit frühester Jugend habe ich mich wirklich ernsthaft gefragt, was wäre aus mir geworden, wenn ich in der Zeit des Nationalsozialismus gelebt hätte und nicht das Glück gehabt hätte, 1955 geboren worden zu sein, in eine Zeit hinein, in der es permanent aufwärts ging. Weil in solchen Zeiten ein anständiger Mensch zu sein, ist sehr leicht. Aber wie hätte ich mich verhalten, wenn ich unter dieser Barbarei groß geworden wäre? Hätte ich mitgemacht? Mhm. Hätte ich mich verweigert? Mhm. Hätte ich versucht, irgendwie mich zu verstecken? Wäre ich ausgewandert? Was auch immer. Und aus diesem Grund habe ich eigentlich seit meinem ersten Roman, das Bernstein-Amulett, in meinem Zettelkasten immer wieder Ideen gesammelt, Geschichten, die im Dritten Reich spielten, aber ich hatte immer das Gefühl, das hilft mir bei meiner Frage nicht weiter, weil das sind monoperspektivische Geschichten gewesen, wie die meisten Darstellungen, die wir in Literatur und Film kennen, monoperspektivische Geschichten sind, entweder aus der Opferperspektive wie Holocaust oder aus der Lanzerperspektive wie unsere Mütter, unsere Väter. Nein, ich wollte etwas, wo ganz verschiedene Lebensmöglichkeiten waren, Verhaltensweisen miteinander in Beziehung stehen. Und so bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, vielleicht alle diese Geschichten zusammen zu erzählen, die ich gesammelt hatte, in einem ganz großen Panorama vom Tag der Machtergreifung bis zum Tag der Kapitulation aus den unterschiedlichsten Perspektiven Menschen, die gegensätzlich ja gar nicht sein könnten, aber zusammen auf engstem Raum miteinander in Beziehung stehen. Und so bin ich dann auf den Gedanken gekommen, das in Gestalt einer Familiengeschichte zu tun, weil das kennen wir alle aus unseren Familien. Es gibt immer solche und solche in jeder Familie.
Ja.
Na, und da prallen die Gegensätze aufeinander. Aber weil sie miteinander durch die Familie gebunden sind, kehren sie sich nicht ab, sondern bleiben immer aufeinander bezogen. Und so kann man wirklich ausloten, wie die Gefühlslagen der Menschen in der damaligen Zeit gewesen sein mögen.
Aber das ist ja Irrsinn. Also das ist ja ein opulentes Werk. Ich meine, das ist ja nicht deine erste Bucharbeit. Ja. Wie lange schreibst du da?
Also ich meine, dieses Buch habe ich eigentlich mein ganzes Leben gebraucht, weil wirklich schon von frühester Kindheit an habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Ich kann mich erinnern, das hängt damit zusammen, dass natürlich, ich bin 1955 geboren, dass damals war der Krieg noch zu sehen auf der Straße. Da gab es Kriegsversehrte, da gab es Kriegerwitwen. Und sogar eine Episode, und über die Protagonisten der damaligen Zeit wurde auch anders gesprochen. Das hat man als Kind schon gemerkt. Die Namen Hitler, Goebbels, Göring wurden anders ausgesprochen als Adenauer oder Brandt. Mhm. Und ich habe mal im Kindergarten, haben wir gesungen in der Vorweihnachtszeit, einst dem Hitler selbst zu sehen und zum Vater einzugehen, denn verschlossen war das Tor, bis der Heiland kam hervor. Und als wir das gesungen haben, hat die Oberschwester hat dann gesagt, Peter, komm mal vor, sing das nochmal. Und ich dachte, ich hätte so schön gesungen. Und dann singe ich, einst den Hitler selbst zu sehen. Und der fällt natürlich der Kinnladen runter, was ich denn da singe. Aber Hitler war für mich ein Begriff damals. Und Hitler konnte ich als 5-6-jähriges Kind nichts mit anfangen. Und dann haben die geguckt erstmal, was für Nazis meine Eltern sind. Waren sie aber gar nicht. Die waren ganz das Gegenteil. Mein Vater ist mit 17 in den Krieg gekommen, mit 21 zurück. Der hat natürlich sich betrogen gesehen um seine Jugend. Aber seitdem habe ich mich immer damit beschäftigt, was ist das für ein Leben gewesen? Wie hätte ich mich verhalten? Und das geht mir wirklich bis heute noch so. Ich werde immer wieder zu Hause dabei erwischt, dass ich nachts um 12 noch mir diese Dokumentation ansehe, weil ich es einfach nicht verstehen konnte, wie es möglich war, dass eine Kulturnation wie Deutschland, die sich ja zu Recht eine Kulturnation nennt, wie die in eine solche Barbarei hat abdriften können, wie die Welt sie buchstäblich vorher noch nie gesehen hatte.
Am Stück für diese beiden Bände, wie lange hast du da geschrieben?
Also um es vorzubereiten, habe ich es mein Leben gebraucht, um es zu schreiben 3 Jahre. Und zwar drei Jahre, eigentlich 7 Tage die Woche rund um die Uhr. Das hat mein ganzes Leben ausgemacht.
Du guckst dir Bilder an oder wie kommst du in diese Zeit wieder rein?
Also ich habe sehr viel mein Leben lang mit dieser Zeit beschäftigt. Ich habe aber auch einen wunderbaren wissenschaftlichen Berater gehabt, Professor Hürter vom Institut für Zeitgeschichte in München, der dieses Projekt vom ersten Konzeptansatz bis zum fertigen Manuskript verfolgt und begleitet hat. Und natürlich muss man immer wieder reingehen, auch in die persönlichen Geschichten, also in die Erlebnisse von Menschen. Und ich habe das große Glück, dass ich aus einer Familie komme, die sehr offen über diese Zeit gesprochen hat in meiner Kindheit, weil mich das damals schon fasziniert hat, dass eben da, wo jetzt die Nachbarskneipe ist, war früher, was weiß ich, das Haus der Partei. Hm. Und da sind dann die Goldfasanen rummarschiert. Und einer von den Goldfasanen, der hat mir jetzt Eis verkauft. Und der hatte, und bei dem durfte ich aber nie Eis kaufen, aber nicht, weil der früher ein Goldfasan war, sondern weil der laut Auskunft meiner Mutter Klofinger hatte. Sie hatte mal entdeckt, dass der nach der Toilette sich nicht die Hände gewaschen hatte. Und deshalb durfte ich da kein Eis essen. Also diese ganz persönlichen Zugänge, ne, oder so verrückte Geschichten wie, das hat mir mein Großvater erzählt, wir hatten einen Metzgerhund in der Nachbarschaft, der bewiesen hat, dass man sogar einen Hund zum Antisemiten erziehen kann. Hm. Ne, der hat den so dressiert, dass wenn man ihm ein Stück Fleisch hinwarf, dann hat er sich nach Hundeart da drauf gestürzt. Aber wenn man dann sagte, ist vom Jut, dann macht er da eine Vollbremsung und blieb dann mit geifernden Lefzen davor stehen und rührte das Fleisch nicht an. Ne, also solche ganz konkreten Dinge, wie sich der Nationalsozialismus in die Seelen der Menschen hineingefressen hat, das gehört natürlich zur Unterfütterung bei einem Roman dabei. Und nicht nur die äußeren Fakten zu erzählen, die kann man ja im Geschichtsbuch nachsehen. Aber wie haben die Menschen das erlebt? Wie haben sie es erfahren? Wie haben sie davon profitiert? Wie haben sie darunter gelitten? Ne, wie haben sie versucht, damit klarzukommen, ne, das zu verbinden mit ihren persönlichen Lebensplänen, weil man muss sich ja vergegenwärtigen, wenn wir heute unsere Geschichte erleben, laufen wir ja nicht als Historiker durch die Gegenwart und sagen, oh, heute ist ein bedeutsamer Tag, weil dieses oder jenes ist. Und
die Presse versucht es manchmal, wenn es so eine Rede von Frau von der Leyen gibt.
Ja, dann wir haben jetzt ein geschichtliches, aber versetzen wir uns an den Tag der Machtergreifung, 30. Januar 1933 zurück. Ja, glaubst du, da hätten die Leute gesagt, oh, heute beginnt die Zeit des Nationalsozialismus? Nee, heute haben wir einen neuen Kanzler. Ach, wer ist das? Ach, der Hitler, der Schreihals, na, mal sehen, wie lange der sich hält. Die Regierung hat sich ja da alle zwei Wochen abgelöst und so hat man das erlebt und man hat natürlich versucht, sein eigenes Leben weiterzuführen. Und es ist so wahnsinnig leicht, von heute aus dieser nachgeborenen Perspektive, wo man weiß, wohin das alles geführt hat, heute zu urteilen, ach, wie konnten die Menschen nur so dumm sein, denen auf den Leim zu gehen. Ne? Weil es gab doch das Buch Mein Kampf, ne? Da stand doch alles drin. Ja, aber wer liest denn heute das Grundsatzprogramm der AfD? Kein Mensch liest das. Und so hat auch damals kein Mensch Mein Kampf gelesen. Und aus dem im Dunkel des gelebten Augenblicks heraus auf die Zukunft zu schließen, was daraus werden könnte, ist natürlich unendlich viel schwerer, als aus der Schlauberger Perspektive von heute her, ne, zurück zu interpretieren, ja, das hätten die doch alles wissen müssen. Und so möchte ich versuchen, den Menschen in ihrer gelebten Wirklichkeit gerecht zu werden, wie sie sich verhalten haben, wie sie sich angepasst haben. Und auch dabei habe ich wahnsinnig spannende Entdeckungen gemacht. Beispielsweise eine Ikone des christlich motivierten Widerstands ist Martin Niemöller gewesen. Mhm. Der ist 5-6 Jahre strammer Nazi gewesen, bevor der erst durch kirchenrechtliche Fragen darauf gekommen ist, mit was für Verbrechern er sich eingelassen hat.
Ja.
Oder in meinem Roman Eine Familie in Deutschland, das spielt im Wolfsburger Land, in Fallersleben, der Stadt, in dem der Dichter der Deutschlandhymne geboren wurde, mit deren Versen auf den Lippen die Soldaten ausgeschwärmt sind, um die ganze Welt in Schutt und Asche zu legen. Aber gleichzeitig wurde da das VW-Werk gegründet, die größte Automobilfabrik Europas, auf dem Gebiet derer von der Schulenburg, die ja dann hinterher im 20. Juli maßgeblich an dem Attentat auf Hitler beteiligt gewesen sind. Aber auch die, 32, 33, alle in die Partei eingetreten, alles erstmal Nationalsozialismus gewesen, weil sie dachten, ja, da bricht etwas Neues an, da ist mal einer, der ein bisschen Ordnung hier in dieses Leben bringt. Und so aus dem Dunkel des gelebten Augenblicks heraus versuche ich, diese Geschichten zu erzählen, die miteinander verwoben sind und ein Panorama der ganzen Zeit des Nationalsozialismus uns bieten.
Wir reden gleich weiter. Peter Prange ist mein Gast, ein Mann, der sich Ja, so ähnlich wie Schriftsteller, die es aus dem Amerikanischen gibt. Ken Follett beispielsweise versucht sozusagen Ereignisse, die es in der Historie wirklich gegeben hat, zu verbinden mit einer reinen Fiktion. Trotzdem würde ich gerne wissen, wie kommen denn diese kleinen Geschichten zustande? Hast du bei den Nachbarn irgendwie auf dem Sofa gesessen und es dir erzählen lassen? Weil es ist ja irgendwie doch auch frei erfunden zum Teil.
Ja, aber es waren so ein paar Themen, die mich immer sehr fasziniert haben. Das ist beispielsweise die Geschichte des Volkswagens. Das ist das deutsche Auto schlechthin, das ist ein deutscher Mythos, ist in der damaligen Zeit entstanden. Und wir alle denken, das ist dass die Geschichte von Ferdinand Porsche und der hat das gemacht im Auftrag von Hitler. Nein, der Prototyp des Volkswagens ist eine Erfindung eines jüdischen Konstrukteurs namens Josef Ganz, der in Frankfurt ein Konstruktionsbüro betrieben hat und schon in den 20er Jahren die Idee des Volkswagens, auch so genannt, propagiert hat wie kein anderer. Die lag damals in der Luft, das haben mehrere getan, aber keiner hat das so propagiert wie Josef Ganz, der zugleich auch Herausgeber einer Zeitschrift gewesen war und ein Manifest über das Auto des kleinen Mannes geschrieben hat, wo genau drin steht, wie das auszusehen hat, wie viel es kosten darf, dass es eine windschlüpfrige Form haben soll, dass es Hinterachse getrieben ist. Also. Und sie hat sogar den Prototyp schon 1933 vorgestellt auf der Automobilausstellung in Berlin und Maikäfer genannt.
Ach.
Und diese Geschichte wollte ich erzählen. Ich wollte aber auch erzählen die Geschichte von Leni Riefenstahl, einer dieser berühmten
Filmemacherin,
ja. die bis an ihr Lebensende, die den Parteitagsfilm von 1934 gedreht hat, die den Olympiafilm gedreht hat, Propagandafilme für die Nazis, die aber bis zum Ende ihres Lebens behauptet hat, sie hätte mit den Nazis eigentlich nie was zu tun gehabt, sondern ihr wäre es nur um die Kunst gegangen. Und das Verrückte ist, am Anfang war das sogar so. Die hat geglaubt, sie könnte die Nazis instrumentalisieren für ihre Kunst, weil die ihr unglaubliche Summen zur Verfügung stellten, um dann größte Inszenierungen zu machen mit Tausenden von Menschen, die da über das Reichsparteitagsgelände marschiert sind, von rechts nach links und von links nach rechts. Und das Verrückte ist, die Frau ist nicht nur in Deutschland gefeiert worden, die ist international gefeiert worden. Die hat 1937 auf der Weltausstellung in Paris, ist die ausgezeichnet worden für ihren Parteitagsfilm, Propagandafilm für die NSDAP, als bester Dokumentarfilm der Welt, auf der Weltausstellung in der Hauptstadt des ehemaligen Erzfeindes Frankreich, gefeiert von einer internationalen Jury. Und solche Geschichten möchte ich miteinander erzählen, weil es das grundlegende Thema bei diesem Roman ist, das Thema der Verführbarkeit von Menschen in politisch prekären Zeiten. Dem wollte ich nachspüren und das kann man an solchen Geschichten sehr gut machen. Das Beispiel, kommen wir nochmal zurück auf den Josef Ganz, diesen Autokonstrukteur, jüdischer Herkunft, deutscher Staatsbürger, der hat Hitler 1933 empfangen wie ein Messias. Warum? Weil er glaubte, dass Hitler eben eine Mobilisierung der Massen vorhat, der Autobahnen baut, der dafür plädierte, dass jeder deutsche Volksgenosse ein eigenes Auto haben sollte, wie in Amerika die Amerikaner mit dem Ford Model.
Ja.
Und das war die Idee, die Hitler 2 Wochen nach seiner Intronisierung auf der Automobilausstellung propagierte, wo der Josef Ganz einen Maikäfer vorgeführt hat. Und er hat gesagt, ich habe doch das Auto. Und er hat tatsächlich darauf gewartet, dass er aus der Reichskanzlei einen Anruf bekommt, dass er den Auftrag bekommt, dieses nationale Projekt Volkswagen zu bauen.
Ja.
Und natürlich ist es nicht so gekommen. Dem haben sie hinter die Bude auseinandergeräumt, die Gestapo ist da reingekommen, man hat den mit Prozessen überzogen, man hat den fix und fertig gemacht, bis er sich genötigt sah, erst in die Schweiz und dann bis ans andere Ende der Welt, nämlich nach Australien auszuwandern, um sich dem Zugriff der Nazis zu entziehen. Und erst dann hat Professor Porsche den Auftrag gekriegt, den Volkswagen zu konstruieren. Aber man sieht die Verführbarkeit, dass selbst der jüdische Autokonstrukteur Josef Ganz, der ja jeden Tag in der Zeitung las und im Radio hörte, was die Nazis über ihn und seinesgleichen dachten und was sie mit ihnen vorhatten, selbst der war so geblendet von seinen eigenen Zielen, dass er dachte, er kann glücklich werden unter Adolf Hitler, weil der ja einen Volkswagen haben möchte.
Peter Pranger ist mein Gast. Wir reden über die Geschichte, die alle umtreibt. Und eben über die beiden Bände. Einer ist im Herbst rausgekommen, der nächste wird jetzt rauskommen, die sozusagen in 2 Bänden in 1500 Seiten.
Zusammen sind es 1500 Seiten.
Beschreibt, was passiert ist, sozusagen Machtergreifung bis Kriegsende. Ich will einen kurzen Sprung in die Jetztzeit machen, weil du von der Verführbarkeit sprichst. Mhm. In den letzten Jahren hat sich entwickelt und möglicherweise auch durch die ein oder andere falsche Einschätzung von Politikern ab 2015, als es sozusagen eine große Flüchtlingswelle hier nach Deutschland gab, was zu allerlei Verwerfungen leider auch geführt hat, wie ich finde. Die Verführbarkeit heutzutage, also es ist ja deutlich zu merken, es gibt jetzt die AfD, es gibt wieder mehr Leute, die es durchaus toll finden, dass man rechtsextremistisch, sage ich mal, unterwegs ist, noch nicht mal Neonazi, aber auf dem Weg dorthin. Wie gefährlich sind die heutigen Zeiten, wenn du dann das Wissen von damals mit dem heutigen kombinierst?
Erich Kästner hat mal was sehr Kluges gesagt über die Nazizeit. Er hat gesagt, Hitler konnte man nicht 1933 verhindern, sondern den hätte man 1928 verhindern müssen. Also mit einem gewissen Vorlauf, bevor die Zeit reif ist dafür. Ich würde sagen, wir haben heute ganz sicher nicht 1933, wir haben wahrscheinlich auch nicht 1928, aber vielleicht haben wir 1923. Weil auf einmal wird es wieder, wie du gesagt hast, populär, ne, bestimmte Gedanken zu äußern, die vor 5, 6 Jahren völlig untragbar gewesen wären.
Ja,
und diese Abgrenzung zu allem, was uns fremd zu sein scheint, ne, dieses Wegdrücken, dieses Aufgeben von humanitären Positionen, von denen wir geglaubt haben, sie gehörten jetzt zu unserer DNA. Alles das hat sich jetzt schleichend entwickelt in den letzten 3, 4 Jahren und wir sehen, wie diese Rattenfänger wieder über das Land ziehen und genau das tun, was eben auch in der Nazizeit getan worden ist, nämlich zu sagen, wir haben ganz, ganz simple Lösungen für ganz, ganz komplexe Probleme. Und was dabei aber herausgekommen ist, das haben wir eben in der Nazizeit gesehen. Ne? In Deutschland ist es nie schlechter gegangen als nach den 12 Jahren, wo es nichts anderes hieß als Deutschland, Deutschland über alles. Dann war nämlich Land unter danach.
Kann man versuchen, wenn man sich die Welt anschaut, einzugreifen und wenn ja, wie? Also es nur moralisch hochzuhalten, dass das nicht geht, was da gedacht wird, ist ja.
Ich glaube, mit einem Blick auf die Geschichte kann da wirklich helfen, dass man eine ganz einfache Aussage machen kann. Deutschland ist es im Verlauf der Geschichte immer gut gegangen, wenn es im Einklang mit Europa gestanden hat. Deutschland ist es immer schlecht gegangen, wenn es sich gegen Europa gestellt hat. Und wir sind heute mehr denn je darauf angewiesen, mit unseren europäischen Partnern eine gemeinsame Form zu finden, weil wir in einer Situation sind, wo die Großmächte, die wirklichen Großmächte, China und Amerika, von Russland rede ich nicht einmal, dabei sind auszuhandeln, wer weltweit die Nummer eins ist. Und Deutschland alleine würde da zerquetscht. Es ist unser ganz ureigener Nutzen, der uns dazu zwingt, mit Europa im Konsens zu sein, weil wir nur als Europa, als Ganzes, zwischen diesen beiden Weltpolen, China und Amerika, bestehen können. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Als Angela Merkel auf einmal das Thema Klimaschutz für sich entdeckte, nach ihrer bekannten Fahrt da in die Antarktis, wo sie das Abschmelzen der Polkappen gesehen hat.
Da war sie Umweltministerin.
Da war sie schon Kanzlerin. Aha, und da hat sie groß umgeschwenkt und wollte da ein Thema rausmachen. Hat kein Mensch drauf gehört weltweit. Aber wie ist das Pariser Klimaabkommen zustande gekommen? Als die Europäer sich einig waren und sie gemeinsam dafür plädiert haben, weil mit 508 Millionen Menschen sind wir eine große, bedeutende Einheit, eine große politische, bedeutende Einheit und vor allem eine bedeutende wirtschaftliche Einheit. Und nur wenn wir als gemeinsame wirtschafts- und politische Macht auftreten, werden wir ernst genommen von den großen Playern wie China und Amerika. Und deshalb ist es unser praktisches Interesse, dass wir da zusammengehen und uns nicht in Nationalismen wieder auseinanderdividieren, weil dann haben wir keine Chance mehr, unsere eigenen Interessen in der Welt durchzusetzen.
Warum versteht das Großbritannien nicht? Warum verstehen das die Polen nicht? Warum versteht das Ungarn nicht?
Naja, ich glaube, da muss man unterscheiden. Also Polen und Ungarn reizen, glaube ich, gerade aus, wie weit können wir gehen, ohne aus dieser Gemeinschaft rauszufliegen. Natürlich sind die sich sehr, sehr wohl bewusst, was sie dieser Gemeinschaft zu verdanken haben, weil ohne die europäische Gemeinschaft wären sie ja aus diesem russischen Verbund unter dieser aus der russischen Hegemonie gar nicht rausgekommen. Die testen Grenzen aus, wie Kinder das tun. Das ist explorative Aggressivität. Ne? Jedes Kind, ne, guck mal, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich den Opa reizen, ne, wie oft kann ich dem gegen die Zeitung hauen, ne, bevor er mir eine zurückflappt.
Ja.
Ne, und ich glaube, das ist das, was die machen. Bei den Briten ist es natürlich einfach noch so dieser Traum von der britischen Größe und auch von der Britishness. Man sieht es in der Figur von Johnson. Johnson verkörpert all das, was die Briten abgrenzt von uns. Dieses brillante Intellektuelle auf der einen Seite, dieser Sarkasmus, dieser Humor, auch Selbstironie, das etwas verwirrte Auftreten, das an so einen Oxford-Professor erinnert und dabei aber eben das Festhalten an einer Tradition von Eton und den Elite-Universitäten, aber auch eben die britische Größe, die es früher gegeben hat, und man glaubt, das alles wieder haben zu können, indem man dann sich ganz eng an Amerika anschließt, der ja sozusagen der natürliche Verbündete von denen ist. Und das ist eine Sondersituation. Aber die Briten werden sehen, dass sie damit nicht gut fahren. Wenn also selbst der Präsident der Bank of England sagt, die werden in eine Rezession hineinschlittern, bei einem ungeordneten Brexit, wo die Finanzkrise 2008 überhaupt nichts dagegen gewesen ist. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr böses Erwachen für die Briten.
Lass uns reden von einem Buch, das du herausgebracht hast, das heißt Unsere wunderbaren Jahre. Wie wir wurden, was wir sind. Das geht damit los bei der Währungsunion, also nach dem Krieg, und 40 D-Mark sind sozusagen das Startkapital für jeden Deutschen gewesen. Ja. Was ist für dich an dieser Geschichte so faszinierend?
Also auf die Idee bin ich gekommen in zwei Etappen. Und zwar in meinen beiden Heimaten. Ich bin geboren in Altenheim Sauerland und lebe in Tübingen im Schwabenland. Und die ursprüngliche Idee zu diesem Roman ist mir gekommen, als ich das erste Mal mit Euro bezahlt habe an einer Ladenkasse in Tübingen. Da ist mir eingefallen, dass es ja schon mal eine Zeit gegeben hat, wo die Deutschen neues Geld bekamen, nämlich 1948, die Währungsreform, die berühmten 40 Mark, das Startkapital, mit dem alles losging. Jeder Bürger hat 40 Mark gekriegt und damit konnte er sein Leben neu starten. Und da dachte ich, Mensch, das ist doch eine tolle Geschichte, aus zwei Gründen. Einmal ist das wie in der Bibel. Was hast du gemacht mit deinen Talenten? Und auf der anderen Seite aber eben auch, dass man entlang des Geldes die ganze bundesrepublikanische Geschichte erzählen kann. Weil das Geld ist der politischen und gesellschaftlichen Geschichte immer ein Stück weit vorausgegangen. Erst gab es die Zweiteilung des Geldes, nämlich mit der Währungsreform, die war einseitig nur von den westlich besetzten Zonen gemacht worden. Daraufhin haben die Russen in der Sowjetzone sofort auch eine Gegenwährungsreform gemacht und daraus ist die Zweiteilung des Geldes geworden. Und aus der Zweiteilung des Geldes dann ein paar Monate später nur die Zweiteilung des Landes Deutschland. Gab es zwei Deutsche, BRD und DDR. Und genauso war es umgekehrt, als die Mauer fiel, skandierten die DDR-Bürger auf der Straße: Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Und unter diesem Druck der Straße musste Kohl die Währungsunion vornehmen, noch bevor die politische Wiedervereinigung gestaltet war. Und diese beiden Sachen hatte ich vor Augen, als ich an der Ladenkasse stand. Also du siehst, die Schlange war sehr lang.
Ja.
Na, und, aber ich hatte keine Ahnung, wo könnte ich diese Geschichte verorten und mit welchen Figuren verkörpern. Und so ist die, habe ich mir ein paar Notizen zu dieser Grundidee gemacht. So, also eine Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark anhand von ein paar jungen Leuten, die 1948 die berühmten 40 Mark bekommen und deren Lebensgeschichte zu verfolgen bis zur Einführung des Euro. Und das ist ganz aus meinem Gedächtnis verschwunden. Und bis meine Mutter vor 6 Jahren gestorben ist, und dann fand ich in ihrem Nachlass, fand ich Briefe, Liebesbriefe von meinen Eltern. Und die stammten aus den frühen 50er Jahren. Und das war ein ganz anrührendes Erlebnis für mich, weil die Eltern auf einmal als Liebespaar zu erleben, na, die Eltern, die sonst immer nur Bescheid gesagt haben, genau, die loben, tadeln.
Plötzlich kriegst du deren Stärken und Schwächen mit.
Ja, genau, ja, und als ganz junge Leute, die überhaupt nicht wissen, wo es hingehen soll im Leben. Ja. Und dann las ich das und dann fielen mir auf einmal 1000 Geschichten ein, die mir mein Vater erzählt hat. Beispielsweise, der ist mit 21 aus dem Krieg zurückgekommen und musste seine Geschwister versorgen. Und wie sollte er das machen? Hat ja nichts gelernt, außer Soldat. Und dann ist er über die Sauerländer Dörfer gezogen und hat denen, obwohl er selbst gar nicht tanzen konnte, denen Tanzen beigebracht, den Sauerländer Bauernjungen, und hat dafür dann Fressalien gekriegt.
Ach so.
Oder mein Onkel Gerd, ne, der hat als kleiner Schuhverkäufer hat er angefangen und hinterher hat er der zum Schluss eine Schuhkette mit 150 Schuhgeschäften. Ja, einer der größten Schuhfilialisten in ganz Deutschland. Oder meine Tante Hilde, die sich fanatisiert von den Nazis als Flakhelferin an die Front gemeldet hat, hat sich da schwängern lassen, kommt zurück, ihr Mann geht nach Sibirien, der kommt nach ein paar Jahren dann auch zurück, sie hat dann das Kind ausgetragen, wird wieder schwanger und wacht morgens auf und der Mann neben ihr im Bett ist tot. Also ein Hiob-Schicksal. Ne? Und solche Geschichten sind mir auf einmal gekommen und dann wusste ich, diese Geschichte muss in meiner Heimatstadt spielen, in Altenheim, Sauerland. Und das Verrückte war, erst als ich diese Entscheidung getroffen hatte, fiel mir ein, dass in einer Fabrik in meiner Heimatstadt Altena die Rohlinge der D-Mark produziert wurden.
Ach,
das war natürlich wie ein Zeichen des Himmels.
Ja, natürlich. Ja,
dass die Geschichte genau dahin gehört und dann gab es keinen Halt mehr. Und dann habe ich diesen Roman wirklich wie in Trance geschrieben, weil diese Geschichte ist unsere wunderbaren Jahre. Das ist der Roman, der meine ganze eigene Ursuppe erzählt.
Aber also du schreibst ja ganz offensichtlich, also es ist sozusagen Fiktion, die handelnden Figuren sind alle erfunden. Aber natürlich, wenn du so erzählst, wie du drauf gekommen bist, ist ja sehr viel Realität aus deinem Leben drin.
Ja, also diese Geschichte ist insgesamt eine fiktive Geschichte, aber sie ist Szene für Szene, Figur für Figur, durchdrängt und beglaubigt vom wirklichen Leben.
Und wie schreibst du es dann? Siehst du diese Figuren agieren? Weil du hast da Dialoge in deinem Buch, da fühle ich mich da drin, aber du hast es erfunden. Also wie geht das in deinem Kopf, dass du das so hinkriegst?
Ja, ich habe ja nicht alle so erfunden. Ich habe da also eine Figur, der Christel, das ist die Mutter von drei Schwestern, die eine große Rolle in dem Roman spielen. Das sind die Protagonistinnen. Und diese Mutter ist sehr stark angelehnt an meine Mutter. Das geht bis hin zu manchen Redewendungen. Meine Mutter war immer so, dass die uns von hinten steuerte. Ne? Nicht auftrumpfend, aber wenn ich aus dem Haus ging, du willst dir doch sicher die Haare kämmen.
Schöne Formulierung.
Das hat sie aber auch noch, als ich 50 war, gesagt. Ja. Und zack, war ich sofort wieder 15 und bin Renitent geworden.
Ja, ich verstehe.
Und die hatte auch eine Formel, jetzt tu mir doch die Liebe und kämm dir die Haare. Also wenn man nicht die Haare sofort gekämmt hat, dann sagt sie, aber jetzt tu mir doch die Liebe und kämm dir die Haare. Und das ist so mit rein eingeflossen. Und das sind dann nicht nur so sprachliche Gesten, sondern das ist eine ganze Lebenshaltung. Und dadurch ist einem die Figur dann so nah, dass man eigentlich ganz genau weiß, was tut die jetzt im Nächsten. Auch wenn ich sie mit fiktiven Problemen konfrontiere, weiß ich genau, was diese Figur tut, weil ich ja weiß, was meine Mutter in der Situation getan hätte.
Aber das heißt, du sitzt dann auch da und in deinem Kopf, 7 Tage die Woche, wie viele Stunden am Tag?
Boah, so 8, 10, manchmal 12.
Sitzt du da und in deinem Kopf spielen sich diese ganzen Szenen ab.
Ja.
Unglaublich. Das ist ja ein wahnsinniger Reichtum in deinem Kopf, aber andererseits natürlich auch anstrengend, oder?
Anstrengend, und ich sage immer, also eine gesunde Schizophrenie muss man als Autor mitbringen, weil sonst kann man ja keine Dialoge schreiben. Ne?
Wenn man du bist in beiden Rollen,
ich muss mindestens in 2 sein, aber meistens muss ich ja in 3, 4, 5, 6 verschiedenen sein und ich muss alles ein Stück weit in mir haben, weil wenn ich diese Figuren nicht empfinde, auch die Schurken, und leider empfinde ich die immer am leichtesten. wenn ich die nicht wirklich empfinde, dann bleiben das Pappkameraden. Dann spürt man das, dass das etwas Erfundenes ist. Nein, ich muss die in mir spüren, dann kann ich sie zum Leben erwecken. Dann kann ich sie auch durch Recherche anreichern. Aber wenn ich versuche, mir durch Recherche eine Figur zu erarbeiten, wird das nichts. Erstmal muss das im Dunkel meiner Seele zu finden sein und dann kann ich es mit äußerer Realität anreichern und zu weiterem Leben erwecken.
Das wird jetzt, also unserer wunderbaren Jahre wird jetzt gerade verfilmt.
Ja.
Wenn ein Buchautor in seiner Fantasie einen Roman entwickelt und natürlich da ein ganzes Universum im Kopf hat, wie ist es für dich, wenn du dann ans Set kommst und siehst, dieses Universum wird von einem anderen gedacht und mit Menschen, die korrekt und konkret da sind, nämlich Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt, dann ist dieses Universum ja plötzlich real. Wie geht das für dich?
Also es ist erstmal ein wunderbarer Zustand, ne, da hinzukommen und sieht dann die Kulissen und jetzt weiß ich, das ist die Villa Wolf und da ist das Wohnzimmer und ich finde mich sofort zurecht. Das ist wie wenn ich durch meine eigenen Träume spaziere gehe.
Aber es gibt ja viele, die lesen und sagen, ja, also im Roman ist es viel besser, weil das ist viel näher an der Geschichte dran. Der Film ist ja gar nicht so gut, weil er so real ist. Dieses Gefühl hast du nie.
Ja, klar, ein Film ist eine andere Geschichte. Also man kann es vielleicht so vergleichen wie ein Klavierauszug und eine Symphonie. Der Roman ist die ausgefeilte Symphonie mit den ganzen Facetten und Nuancen, die da drin sind. Und der Film ist der Klavierauszug, wo die Handlung auf das Wesentliche verdichtet wird. Und selbst in diesem Fall, wo 3x90 Minuten zur Verfügung stehen, und zwar nur für das erste Drittel des Romans, kann man nicht all die einzelnen Aspekte, all die einzelnen Handlungsstränge, all die einzelnen Konstellationen, all die Dialoge miteinander ins Bild setzen. Dann bräuchten wir gleich 10 mal 90 Minuten, sodass das dann komprimiert, verdichtet, kondensiert werden muss. Aber da muss man dann als Autor dann irgendwann auch loslassen können und das Vertrauen haben, dass die das schon ordentlich machen. Und in diesem Fall war das nicht allzu schwer, dieses Vertrauen aufzubringen, weil der Produzent ist Benjamin Benedikt von der UFA und der hat so tolle Sachen gemacht wie Unsere Mütter, Unsere Väter. Der hat gemacht Kudamm 56, Kudamm 59, der hat gemacht Der Turm, eine ganz große, großartige Sache. Der hat die Charité jetzt gemacht. Also wirklich ganz, ganz tolle.
Da bist du in einem guten, illustren Kreis angekommen. Ja, absolut.
Und ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Und der hat mich dann auch mit einbezogen in die Drehbuchentwicklung, sodass ich da dann auch mitdiskutieren konnte mit dem Regisseur Elmar Fischer und den Drehbuchautoren Florian Puchert und Roland Krause. Und das Ganze ist dann wirklich ein sehr produktiver Prozess, ein Miteinander gewesen und nicht, dass man versucht hat, sich gegenseitig da das Leben schwer zu machen.
Bei mir im Studio bei Koschwitz zum Wochenende ist ein spannender Mann, der viele Bücher geschrieben hat, aber natürlich auch das Leben mit offenem Auge wahrnimmt, Peter Prange. Du bist, das ist kein Geheimnis, wir haben auch schon darüber mal gesprochen, verheiratet mit einer Türkin. Wunderbares Ehepaar, seit langer Zeit seid ihr zusammen. Du hast aber ein Buch geschrieben, da ging es um einen Harem.
Ja.
Das wiederum führt dazu, dass du eigentlich in die Türkei jetzt nicht mehr darfst, oder?
Ja, der Roman Der letzte Harem erzählt die Geschichte von Abdülhamit II. Das war der letzte Sultan des Osmanischen Reichs. Der wurde 1909 abgesetzt und im Zuge dieser Absetzung durch die Jungtürken wurde sein letzter Harem aufgelöst, daher der Titel Der letzte Harem. Und das hieß, dass 500 Frauen, die in diesem Harem waren, auf einmal von heute auf morgen in die Welt hinaus katapultiert wurden. Und als ich das erfuhr bei einer Besichtigung des Topkapı-Sarayı in Istanbul, musste ich an den Philosophen Martin Heidegger denken. Das bin ich halt meiner Tübinger Heimat schuldig, der von der Geworfenheit des Menschen in die Welt spricht. Das ist die menschliche Grundsituation, geworfen in die Welt. Und dachte ich, wer hat das jemals wohl so erlebt wie diese Frauen, die in die Welt hinaus katapultiert worden sind, aus dem Harem, aus diesem geschützten goldenen Käfig, hinein in eine Welt, die außer Rand und Band geraten war durch Krieg und durch Revolution. Und da erzähle ich unter anderem die Geschichte einer Armenierin, die dann in die Verfolgung hineingerät, in die Deportation und in die Vernichtung, die 1915 im großen Stil dann stattgefunden haben. Und dieses Buch ist dann auch ins Türkische übersetzt worden, vor 10 Jahren, als alles noch wesentlich liberaler war in der Türkei. Aber jetzt habe ich striktes Verbot, in die Türkei zu reisen, weil...
Wer hat das ausgesprochen?
Meine Frau.
Ach so,
weil,
okay.
Nein, aber es haben ja auch andere Leute, die sich mit der politischen Situation da auskennen, Menschenrechtler und so weiter, haben mir gesagt, tu das nicht, weil das, was du da geschrieben hast, verstößt gegen Paragraph 304 oder 303 der türkischen Verfassung, nämlich Verunglimpfung des Türkentums und ist absolutes Tabu. Und das ist tatsächlich ein Grund, um inhaftiert zu werden.
Aber das ist doch bei dir in deinem Roman immer Fiktion. Also was du schreibst, ist zwar aus der Realität in dem Fall genommen, aber man kann dir doch keine Fiktion vorwerfen.
Aber das ist ein Tabu. Das ist ein Tabuthema in der Türkei. Es hat niemals in der Türkei laut politischer, öffentlicher Auskunft von Erdogan und Konsorten, hat es nie eine Völkerverfolgung an den Armeniern gegeben. Aber die hat es natürlich in sehr großem Stil gegeben und die wird da sehr sorgfältig recherchiert, beschrieben mit all den Abgründen und den unglaublichen Grausamkeiten, die damals stattgefunden haben. Und das ist natürlich genau das, worüber der Bruch mit der Türkei vor 4, 5 Jahren losgegangen ist, als eben im Deutschen Bundestag dieser Genozid an den Armeniern öffentlich verurteilt worden ist. Das war eigentlich der Ausgangspunkt der Entfremdung zwischen der Türkei und Deutschland, die ja dann vor 2, 3 Jahren ihren Höhepunkt gefunden hat.
Ist dein Buch verboten in der Türkei inzwischen?
Das Problem hat sich da gelöst, weil vor 10 Jahren hatte ich das geschrieben. Das ist inzwischen ausverkauft, wird aber natürlich nicht neu aufgelegt.
Ja. Du hast gesagt, also das ist eskaliert durch die öffentliche Anprangerung dieser Armenierverfolgung im Deutschen Bundestag. Aber im Grunde genommen ist das Verhältnis zumindest Europa und die Türkei ja immer so ein ganz schwieriges, weil die Türken jahrelang, jahrzehntelang in die EU wollten und immer hingehalten wurden. Was denkst du darüber?
Es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Und ich muss auch sagen, ich habe da selbst auch wechselnde Meinungen dazu gehabt. Ich war vor 10 Jahren, als ich mein Wertebuch geschrieben habe, bin ich sehr häufig gefragt worden, gehört die Türkei in die EU, ja oder nein? Und damals habe ich gesagt, nee, sie müssen erst noch in unsere Werte, in unserem Wertekosmos hineinwachsen. Und wenn sie da hineingewachsen sind, dann wäre es sinnvoll, sie aufzunehmen. Aber wenn beispielsweise die Religionsfreiheit einseitig so ist, dass hier in Europa Moscheen errichtet werden, aber in der Türkei, in Istanbul keine einzige Bibelstube eröffnet werden darf, dann ist das ein Ungleichgewicht. Oder das Verhältnis von Mann und Frau und noch einige andere Themen mehr, das Verhältnis zu den Kurden, also einzelne Ethnien, dann Dinge der Pressefreiheit und so weiter. Aber von heute aus gesehen, also wo man natürlich schlauer ist, wäre es vielleicht besser gewesen, Erdogan damals, als er alles getan hatte, um es den Europäern recht zu machen, entgegenzukommen, um sozusagen in einer warmen Umarmung ihn dazu zu bringen, unseren Weg weiter zu beschreiten, als in diesen Abwehrhaltung, die wir damals eingenommen haben, auch zum Teil mit einer gewissen Arroganz, ganz ähnlich wie gegenüber Putin, der ja auch bereit gewesen ist, uns in allen möglichen Dingen entgegenzukommen. Und diese Abwehrhaltung hat mit dazu beigetragen, dass dann die Türken gesagt haben, nee, wenn ihr uns nicht wollt, es gibt auch andere Optionen, wie beispielsweise den gleichfalls von Europa zurückgewiesenen Putin und die Anbindung an die islamische Welt. Und wenn wir jetzt sehen, wie das immer weiter auseinanderdriftet bis in die NATO hinein mit diesen Anschaffungsproblemen, dass die Türkei sich bei den Russen
mit Raketen versorgt,
ja, ne, und die NATO eigentlich nicht mehr weiß, wie sie mit einem solchen Partner umgehen soll, war es vielleicht damals ein Fehler, die Türkei nicht mit einem gewissen Vorschuss Kredit auszustatten und sie näher an uns heranzubinden. Jetzt ist es ein sehr, sehr weiter Weg, um wieder zusammenzufinden.
Aber Erdogan macht es einem aber auch schwer.
Das kann man wohl sagen. Aber es ist eben eine sehr ambivalente Sache. Ich kann jeden Türken verstehen, der Erdogan gewählt hat. Man muss sich vor Augen führen, in der Zeit von Erdogan hat sich das Pro-Kopf-Einkommen der einfachen Bevölkerung verdreifacht im Schnitt. Und Leute, die früher ein Transistorradio hatten, haben in dieser Zeit einen Fernseher und PC und so weiter. Und die Kinder können auf einmal studieren und müssen nicht nur Knochenjobs machen und so weiter. Da kann ich verstehen, dass die Leute sagen, das ist mir wichtiger, als wenn ich frei twittern oder Facebooken darf. Na, aber man verkennt dabei, dass die ganze Prosperität, die in der Erdogan-Zeit sich entwickelt hat, genau in den Zeitraum fällt, als Erdogan an Europa herangegangen ist. Da hat es dann Gelder von der EU gegeben, Milliardenbeträge, allein durch den Annäherungsprozess. Aber vor allem hat es Vertrauen auf Seiten europäischer Unternehmer gegeben, die Türkei als Teil der EU schon antizipierten und deshalb im großen Stil im Land investiert haben. Und davon, von dieser Annäherung an Europa, hat Erdogan damals wahnsinnig profitiert und mit ihm die ganze Türkei. Deshalb diese Koinzidenz, dass in Erdogans Zeit diese Prosperität entstanden ist. Das war nicht sein Verdienst. Insofern sein Verdienst, weil er diese Annäherung am Anfang gewollt hat zu Europa. Aber es ist vor allem durch europäisches Geld erfolgt. Und damit ist jetzt Feierabend. Und was das bedeutet, das sehen wir jetzt. Ne? Die Türkei rast in eine Rezession hinein. Erdogan greift zu absurden Maßnahmen, wie beispielsweise die Absetzung des Zentralbankpräsidenten, weil er die Meinung vertritt, dass niedrige Zinsen zu einer niedrigeren Inflationsrate führen würden. Also abenteuerliche volkswirtschaftliche Theorien. Ne, und es wird wahrscheinlich eine Frage der Zeit sein, wann die Türken sehen, dass der Mann, der für sie immer verkörpert hat, ja, es gibt einen türkischen Traum, ich kann es aus kleinsten Verhältnissen nach ganz oben fassen, hat Erdogan in seiner Person vorexerziert. Mhm. Deshalb identifizieren sich auch so viele mit ihm, gerade die einfachen Leute. In seiner Zeit ist so etwas wie eine Mittelschicht entstanden, aber dass genau diese Leute merken, wenn das wirtschaftlich nicht mehr funktioniert, dann ist das vielleicht doch ein relativ fauler Zauber, den der uns hier vormacht. Und das könnte wieder die Chance sein, dass jemand wie der neu gewählte Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu, ne, der von der traditionellen CHP kommt, dass der sich tatsächlich dann aufbauen kann als ein ernstzunehmender Rivale für Erdogan bei den nächsten Präsidentschaftswahlen.
Also wir haben gesprochen über viele Bücher, die du in der Vergangenheit mit großem geschichtlichem Wissen hergestellt hast. Jetzt kommt im Herbst der zweite Teil, der große Band raus, der sozusagen den Zweiten Weltkrieg behandelt mit allen möglichen Facetten und Blickrichtungen. Und dann?
Das nächste Thema wird die Weimarer Zeit sein. Also es
zeichnet sich. Du gehst so richtig durch die Geschichte durch.
Ja, es war nicht so geplant, aber ich habe gemerkt, ich habe im Grunde zwei große Themen. Das eine ist Europa. Das sind die klassischen historischen Romane, die ich geschrieben habe. Und dabei ist etwas entstanden, ohne dass ich das gezielt gemacht habe, nämlich 1000 Jahre europäische Geschichte in 10 historischen Romanen. 8 habe ich schon geschrieben, 2 muss ich noch schreiben, 12. und 14. Jahrhundert mit epochalen Ereignissen, die bis heute fortwirken. Die Themen weiß ich schon.
Okay.
Und das andere ist eben Deutschland im 20. Jahrhundert. Das ist das Bernstein-Amulett, die Geschichte der deutschen Teilung und Wiedervereinigung am Beispiel einer Familie. Dann unsere wunderbaren Jahre, die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark. Dann eine Familie in Deutschland, die Geschichte des Nationalsozialismus vom Tag der Machtergreifung bis zum Tag der Kapitulation. Und jetzt werde ich einen Roman schreiben, der sozusagen die Voraussetzung für die Zeit des Nationalsozialismus war, nämlich die Weimarer Republik. Ein Roman, der anfängt mit dem Kriegsende 1918 und bis zur Machtergreifung führen wird. Der erste Versuch in Deutschland, eine Demokratie zu errichten, die dann in den Nationalsozialismus einmündet.
In deinem Buch, das da heißt Unsere wunderbaren Jahre, widmest du das natürlich ganz vielen Leuten, aber unter anderem auch Arnulf Baring,
ja,
der auch hier war in der Sendung, mit dem ich, als er lebte, wunderbare Gespräche geführt habe. Warum hast du das Buch dem Mann gewidmet?
Weil dieser Mann einige Gespräche mit mir geführt hat als Student und der.
Du warst bei ihm in Geschichtsklausur.
Nein, ich war völlig unverdientermaßen war ich Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Das ist ein Stipendienprogramm und da habe ich Semesterberichte geschrieben, die eher Kabarett waren als ernsthafte Auseinandersetzung mit Wissenschaft. Das war so bei der Studienstiftung nicht gewollt, weil das eigentlich ein Nachwuchskader für künftige Professoren war. Dafür war ich aber nicht geeignet. Und in einen Auswahlausschuss wollte mich rausschmeißen. Und Arnulf Baring war aber in diesem Ausschuss und der hat gesagt, um Gottes Willen, nein, der kann schreiben und den lade ich mir mal ein. Ach. Und dann hat er mich zu sich nach Berlin eingeladen, nach Zehlendorf. Und dann, ich war total nervös. Er hatte damals gerade den Machtwechsel geschrieben, berühmter Mann. Ich war 25, 26, hatte keine Ahnung, was aus meinem Leben werden sollte. Und der sah, wie furchtbar nervös ich war und hat was sehr Kluges gemacht. Hat mich genommen und gesagt, wir machen erstmal einen Spaziergang. Und dann sind wir um irgendeinen See immer 3-4 Mal drumherum gelaufen. Und dabei hat er mir folgenden Rat gegeben. Hat gesagt, ich sehe schon, Professor werden Sie nicht. Aber ich gebe Ihnen einen Rat. Sie machen kein Praktikum, Sie machen kein Volontariat, verlassen Sie sich auf Ihr Schreiben. Sie können schreiben, das kann ich beurteilen, verlassen Sie sich darauf, machen Sie nichts anderes, gehen Sie keine Umwege, sondern konzentrieren Sie sich auf Ihr Schreiben. Das hat mich damals so unglaublich aufgebaut, dass dieser Mann, das mir kleinem Würstchen damals gesagt hat, dass ich so ein ganz kleines bisschen ihm geglaubt habe und habe wenigstens Versuche unternommen. Es hat dann zwar eine Weile gedauert, bis ich es dann tatsächlich realisiert habe, aber das hat mich mein Leben lang begleitet und das Schöne war auch, dass Herr Baring immer sehr spontan auf meine Bücher reagiert hat.
Ach,
also
cool.
Gerade das Bernstein-Amulett, da hat er was sehr Schönes gesagt, dass man doch mit den Mitteln des Romans etwas tun kann, was ein Zeitgeschichtler wie er nicht tun kann, nämlich eben wirklich das intime Leben der Menschen, wie sie eine Zeitläufe erlebt haben, darzustellen. Oder was mich auch sehr gefreut hat, war, dass er mal gesagt hat, dass mein Buch Werte bei ihm zu Hause so eine Art Handbuch wäre.
Cool.
Und wenn Streitigkeiten in der Familie gäbe, dann würde man gerne da auch mal ab und zu nachschlagen. Und deshalb wollte ich diesem Mann auch wirklich meinen offiziellen Dank auch mal abstatten und habe das mit dieser Zueignung gemacht. Leider ist das zu einem Zeitpunkt Erfolg, wo es ihm schon nicht mehr ganz so gut ging und inzwischen ist er ja auch verstorben.
Das sagt ein großer Schriftsteller, der zu Recht von Arnulf Baring in die Richtung geschubst wurde, nämlich Peter Prange. Ich danke dir sehr für deinen Besuch heute.
Es war mir eine Freude. Dankeschön.
Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.